zu Kannibalen wurden und schließlich an Inzucht und Wahnsinn zugrunde gegangen sind. Adam liebt die Poesie und die Strenge des Moors. Er mag das Raue, das Fremde, er ist damit aufgewachsen. Und mit der Zeit hat er mich in diese Welt aufgenommen. Unsere Ehe ist glücklich, jedenfalls glücklicher als viele andere. Ja, alles ist eingespielt, normal, absehbar, bis hin zum Sex. Meine Freundinnen aus Studienzeiten würden sich über dieses schlichte Leben lustig machen. Natürlich, aber ich fühle mich darin zutiefst sicher und wohl. Die Dinge gehen ihren Gang. Alles hat seinen Rhythmus, auf alles ist Verlass. Ich begehre und werde begehrt. Seit dem Unfall haben wir uns noch kaum geliebt, aber das kommt wieder, da bin ich sicher. Es kommt immer wieder. Wofür kann ich noch danken? Warum sonst bin ich heilfroh, am Leben zu sein? Ich muss es mir ins Gedächtnis rufen, denn die Flashbacks sind schrecklich. Oft kriege ich urplötzlich beängstigende Kopfschmerzen, schneidend und so grausam, dass ich schreien könnte. Als knirsche etwas in meinem Hirn, als schabe Knochen über Nerven. Jetzt zum Beispiel. Ich zucke zusammen, stelle den großen Kaffeebecher neben die Spüle und lege die Hand an die Stirn, an die empfindliche Stelle, wo ich so heftig gegen das Lenkrad geprallt bin, dass Knochen und Hirn und die Erinnerungen einer ganzen Woche zersprungen sind, wie die Eisschicht auf einem Moorlandteich. Tief atmen. Lange, tiefe Atemzüge. Auf das Positive konzentrieren, hat die Ärztin gesagt. Dankbar sein, jeden Tag. Das beschleunigt die Heilung, lässt das Gehirn schneller gesunden. Ich mag meine Arbeit im Tourismusbüro des Nationalparks. Es ist keine Archäologenstelle, wie ich sie mir nach dem Abschluss an der Uni von Exeter gewünscht habe. Es ist nicht mein Traumjob und die Bezahlung lässt zu wünschen übrig, aber ich kann die Texte für die Prospekte schreiben, interessierten Tagestouristen etwas über die Geschichte erzählen und, mit Erlaubnis der Parkleitung, während der Saison an Grabungen teilnehmen. In der Erde wühlen, auf der Suche nach Bronzezeit-Grabstätten oder tief im Boden versunkenen Steinkisten, Truhen mit Schädeln und Gebeinen aus der Steinzeit, Überresten von Menschen, die hier gelebt haben, als es im Moor noch wärmer und trockener war. Milder. Und noch besser? Ich liebe das Granithaus, in dem wir zur Miete wohnen, 8 Kilometer südlich von Princetown, weit oben im Moor, 1,5 Kilometer vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt, der Farm der Spaldings, und 3 vom nächstgelegenen Weiler mit seinem Pub und dem Lädchen, in dem man Kochschinken und Holzkohle bekommt. Und sonst nicht viel. Mir gefallen die Abgeschiedenheit, der hohe Sternenhimmel, die besondere Stille. Mir gefallen die verträumten, arthritischen, moosbewachsenen Ebereschen an den Straßenrändern. Mir gefällt, dass die Moorländer sie Quickbeams nennen oder Witchbeams. Mir gefällt die Geschichte des Ganzen hier. Das Ramponierte. Störrische, widerständige. Huckabee war mal ein richtiger Bauernhof. Es gibt noch Scheunen und Nebengebäude, die unter dem Dartmoorregen immer weiter verfallen und aus denen im Hochsommer Kornblumen und Leimkraut sprießen. In Schuss ist nur noch der Teil, in dem wir wohnen. Ein klassisches Moorland-Langhaus, wohl um die 600 Jahre alt. Sicher hat einmal eine große Familie hier gelebt. Oben die Menschen, unten das wärmende Vieh. Einträchtig unter demselben Devonshire-Reetdach. Inzwischen ist das Haus umgebaut. Es hat ein Schindeldach bekommen und das Innere ist modernisiert. Ja, man kriegt es schwer warm und es ist immer noch leicht feucht. Aber es hat Charakter. Und wir haben uns darin breit gemacht. Adam und ich, Lila, unsere Tochter und unsere beiden Hunde, Felix und Randall. Die Namen habe ich aus einem Gedicht von Gerald Manley Hopkins. Gedichte mag ich auch. Hin und wieder schreibe ich sogar selbst etwas, aber ich zeige es niemandem. Verstecke es so sorgfältig, wie meine Tochter ihre Geheimnisse hütet. Dichterin wäre ich auch gern geworden. Ebenso gern wie Archäologin. Aber es ist in Ordnung, so wie es ist. Denn ich bin glücklich. Glaube ich. Auf jeden Fall glücklich, am Leben zu sein. Und ich wohne in einem Haus, das ich mag, an einem Ort, den ich mag, mit einem Mann, den ich liebe, und 2 Hunden, die ich liebe, und vor allem einer Tochter, die ich vergöttere. Lila Radway. Das Mädchen, das gern tote Vögel in Reihen und Kreisen anordnet. Lila Radway. Das Mädchen da draußen im Hof, mit der blauen Strickmütze und dem dicken schwarzen Anorak, die Neunjährige, die allein spielt, wie sie immer allein gespielt hat, oder mit Felix und Randall, die ihr wahrscheinlich lieber sind als jeder Mensch. Mich stört das nicht. Sie ist ein besonderes Mädchen. Sie ist, wie sie ist. Empfindsam, exzentrisch, lustig, liebenswert. Welches Kind würde sich schon einen frostigen Januarmorgen damit vertreiben, tote Vögel in Reihen anzuordnen? Manchmal ordnet sie Steine so an oder Zweige oder leuchtend rote Beeren. Manchmal bringt Adam ihr auch Sachen mit, die er auf den Tours gefunden hat. Sachen, von denen er weiß, dass sie ihr gefallen. Rosa Miniaturschneckenhäuser und filigrane Vogelknöchelchen und ausgebleichte Schlangenschädel. Und sie fügt diese leicht makabren Schätze zu komplexen Mustern zusammen. Zu Mandalas, Sechsecken, einem Tierkreis. Symbolen, die nur sie versteht und mit denen sie ihrer einsamen Moorlandwelt eine poetische Ordnung verleiht. Jener Welt, in der sie die uneingeschränkte Herrscherin ist. Es kommt auch vor, dass sie gar nichts tut. Stundenlang dasteht, einer unhörbaren Musik lauscht, Dinge sieht, die für andere unsichtbar sind, oder sich an ihre allerfrühste Zeit erinnert. Ich habe gelesen, dass diese seltsamen Gewohnheiten, dieses intensive Lauschen und die außerordentliche Fähigkeit, sich zu erinnern, ins Bild passen. Ja, geradezu beweisen, dass es so ist. Dass sie so ist, wie sie ist. Aber wir wollen nicht, dass sie eine Diagnose bekommt oder untersucht wird, auch wenn die Anzeichen nicht zu übersehen sind. Adam will nicht, dass ihr ein Stempel aufgedrückt wird, will sie nicht in einer Schublade sehen, und ich stimme ihm im Grunde zu. Wir wollen ihr keine Grenzen setzen, denn sie scheint trotz aller Einsamkeit glücklich zu sein. Obwohl, heute vielleicht nicht ganz so glücklich? Lila starrt auf die Vögel hinunter, steht vollkommen reglos da. Das ist typisch. Es ist, als hätte sie keine gemäßigte, normale Form der Bewegung. Entweder steht sie still und starr da, wie jetzt, oder sie tänzelt und wirbelt herum, hüpft die Hügel im Moor hinauf, die Tors, als müsse sie energielos werden, wedelt mit den Händen, nickt und schaukelt und redet wie ein Wasserfall, wie der Dart, der unter der Postbridge hindurchrauscht, plappert vor sich hin, ein endloser Strom von Wissen, das sich, während sie die vielen Bücher verschlingt, in ihrem Kopf staut. Hyperlexie nennt man das. Auch ein Symptom. Außergewöhnliche Lesefähigkeit. Zu frühes, zu intensives Lesen. Was ist dabei? Zu intensives Lesen? Ich lasse sie lesen, so viel sie will. Ganze Bücher an einem Tag. Mehrere tausend Wörter pro Stunde. So füttert sie ihre hungrige Seele. Und das hat sie, hoffe ich, von mir. Von ihrem Vater hat sie die Schönheit, das fast schwarze Haar und die funkelnden Augen. Von mir hat sie die Liebe zu den Wörtern. Vielleicht ist sie irgendwann die Dichterin, die ich nicht geworden bin. Sie könnte die Bildung erlangen, die ich mir gewünscht habe. Und ich bin heilfroh, dass sie ihrem Vater ähnlich sieht und nicht mir. Mein Äußeres war immer eine Enttäuschung. Braunes Haar, braune Augen, durchschnittliche Größe, durchschnittliches Gesicht, nichts, was den Blick auf sich zieht. Einfach ich. Kath, die Frau von Adam Redway mit der schrulligen Tochter, macht irgendwas im Nationalpark, lebt meilenweit ab vom Schuss, irgendwo drüben bei Hexworthy. Dass ich um ein Haar in diesem Stausee gestorben wäre, ist vermutlich das einzig Besondere, das je in meinem Leben stattgefunden hat. Das Einzige, was andere überhaupt von mir mitgekriegt haben. Nur will ich gar nicht, dass andere was von mir mitkriegen. Ich öffne das Küchenfenster und rufe in die kalte Morgenluft.
»Hallo, Süße, geht's dir gut?
Ist dir auch wirklich nicht kalt?« Lila rührt sich nicht. Mit gerunzelter Stirn steht sie da und starrt auf die toten Vögel. Die Anordnung der kleinen Leiber erinnert mich an Steinreihen aus der Bronzezeit, wie es sie draußen im Moor gibt.
»Süße«,
wiederhole ich ohne Ungeduld. Ich bin es gewöhnt, Lila gegenüber etwas nachdrücklicher zu sein, Dinge zwei- oder dreimal zu sagen, wenn sie in dieser Verfassung ist.
Lila Maus, ich will nur sicher sein, dass du nicht frierst. Es ist doch eisig da draußen. Wo sind die Hunde?
Keine Antwort. Ich muss wohl rausgehen und ihren Kopf buchstäblich so drehen, dass sie mich anschaut, damit sie überhaupt merkt, dass ich mit ihr spreche, mit ihr Kontakt aufzunehmen versuche, dass da ein Mensch ist, der eine Reaktion erwartet.